Fit auf Schritt und Tritt. Der Podcast, wo sich alles ums Fuß- und Sprunggelenk dreht. Mit dem Privatdozent Dr. Norman Espinosa vom Fussinstitut Zürich. Fussinstitut.ch. Präsentiert von der Ortho Fussdynamik AG in Uster. Ihre Füße in professionellen Händen. Fussdynamik.ch.
Norman Espinosa, heute reden wir über ein Thema, das wir natürlich alle schon jenste Mal gehört haben. Vielleicht haben wir uns auch schon darüber lustig gemacht. Das ist so ein Allerweltsbegriff und heute wollen wir dem ein bisschen auf die Spur gehen. Plattfuss. Was ist ein Plattfuss? So ganz naiv mal in die Runde gefragt.
Also wir sagen, also beim Plattfuss ist eigentlich ein sehr unspezifischer Begriff. In der Schweiz sagen wir dem auch Knick-Senkfuss oder im deutschen Sprachraum. Französisch auch, muss ich sagen. Eigentlich überall in Europa, außer in den USA. Jetzt hat man Flatfoot. Aber der Plattfuß, was er beinhaltet, sind zwei Komponenten. Das eine ist, dass hin an der Ferse knickt die Ferse weg. Das heisst, eigentlich der Innenknöchel knickt mehr gegen den Boden zu, um es einfach zu sagen. Und das Längsgewölbe, das man sonst sieht bei den Füßen, wenn sie so blutdicht stehen, das Längsgewölbe, das senkt sich ab. Und die Kombination von beidem, das ist am Schluss eigentlich der Plattfuß.
Also wenn man so auf einer Platte würde stehen, wie man das ja macht, wenn man Sportschuhe kauft, dann sieht man die Wölbung fast nicht, oder?
Genau, also wenn man normalerweise, also auch wenn man zum Beispiel aus dem Bad kommt, also im Sommer sieht man, dass in der Bad ist sehr schön, wenn es dann mit nassen Füßen rauskommt, dann gibt es die Abdrücke und dann gibt es einen klassischen Fußabdruck, der leicht geschwungen ist und auf der Innenseite hat es eigentlich eine Aussparung. Also hat man fast eine 3-Punkte-Auflagerung. Stimmt nicht ganz so im Detail, aber es geht in das rein. Und beim Plattfuß wäre es einfach ein ganzes Oval. Also richtig, das wäre der extreme Plattfuß, wo man dann so versteht, ist einfach wie ein Fleck dann. Und das bedeutet, die ganze Haut vom Fuß setzt auf den Boden auf.
Da hat man gesagt, wir müssen unterscheiden zwischen verschiedenen Plattfüßen, erwachsenen Plattfuß oder eben Kind. Warum macht man die Unterscheidung?
Ja, weil die Ursachen ein bisschen anders sind. Also bei Erwachsenen und Kind. Also Kind können angeborene Plattfüße haben. Also Knicksenkfüße, sage ich jetzt mal korrekterweise. Bei einem kindlichen Knicksenkfuß ist es so, dass manchmal Separationen zwischen den Knöcheln in der Entwicklung des Kindes im Mutterleib nicht stattfinden. Das heisst, dass zum Beispiel das Fersenbein und Sprungbein dann miteinander gekoppelt bleiben und sich nicht trennen. Und die zum Beispiel entwickeln dann im Verlauf, schon im Kindesalter, fixierte kindliche Knicksenkfüße. Und dann gibt es natürlich die angeborenen übermäßige, wir nennen das Laxitäten, das heisst, Bänder und Gewebe sind überdehnbar, dann brechen die auch ein. Was häufig leider zu unnötigen Konsultationen führt, ist, wenn die Eltern mit einem Kleinkind kommen, also sagen wir zwischen 2- und 5-jährig, und sagen, das hat doch eigentlich einen Plattfuß, da stimmt irgendetwas nicht, wenn man Einlagenversorgung hat. Und in Tat und Wahrheit ist das ein ganz normaler Prozess. Also wir werden eigentlich immer als Kinder, wenn wir klein sind, mit Plattfüßen geboren, wenn man so will, sagen. Und dann im Laufe des Wachstums steuert sich das aus und dann werden die ganz normal. Also bei einem Kleinkind mit einem Plattfuß muss man keine Sorge haben, das sage ich allen Eltern.
Kleinkind heisst?
Ja, so zwischen 2 und 5, manchmal sogar bis 8 geht das, aber die können sich sehr schnell selber erholen. Da muss man keine Angst haben. Solange die nicht wehtun und kein Problem bereiten, dann ist es wirklich kein Grund zur Sorge.
Wie erholt sich denn das? Was passiert da? Ist das durch Bewegung, oder?
Nein, ja, das auch natürlich. Oder? Das Kind wird dann mal gehfähig, dann irgendwann mal baut sich die Muskeln auf, die steuern dann natürlich auch hier. Was man nicht vergessen darf, ist auch dann die Knochenarchitektur fängt sich dann auch auszubilden. Am Anfang haben wir nicht Knochen, so wie wir sie im Erwachsenenalter haben, wo so kalzifiziert, also mit Kalkeinlagerung sind. Das sind ganz weiche Gebilde, oder? Und die den sich dann nachher langsam ausgestalten und die formen sich auch. Und dann hat man am Schluss dann einen ganz normalen Fuß.
Reden wir über Plattfuß. Ich sage Plattfuß von Erwachsenen. Ist das hausgemacht? Ist das etwas, wo man selber schuld ist, in Anführungs- und Schlusszeichen? Oder wie kommt es dazu?
Nicht zwingend. Man hat immer gesagt, dass die Sehne auf der Innenseite, die hinter dem Innenknöchel durchläuft, die heisst Tibialis Posterior Sehne, die Sehne, das ist ein aktiver Stabilisator vom Längsgewölbe. Und wenn wir zum Beispiel mit der Muskulatur anspannen, dann zieht das an dieser Sehne. Und im Fußwurzelgelenk gibt es eine Verdrehung. Und diese Blockade am Schluss führt dazu, dass wir zum Beispiel Zeichenstand machen können über den Trizeps, also über die Achillessehne. Das ist ein ganz anderer Mechanismus. Aber das spielt eine wichtige Rolle. Und man sagt, also häufig also hat man das erkannt, dass Risse oder Erkrankungen von dieser Sehne, wenn sie nicht mehr funktioniert, dann kommt der Zug nicht mehr am Erfolgsorgan, sprich am Fuß an. Und dann bricht eigentlich der Fuß im Fußwurzelgelenk selber durch. Und dann wird er langsam immer mehr, also platt, sage ich jetzt mal, so salopp. Und wir entwickeln den Knicksenkfuß. Also es gibt eine, gekoppelte Bewegung. Also wir haben die Zehe bis, von der Zehenführer bis hinten zum Unterschenkel ist alles gekoppelt. Das heisst, was hinten passiert, beeinflusst vorne am Fuß etwas und umgekehrt. Und das ist etwas, wo lange Zeit als Haupttreiber angeschaut worden ist. Und ist sicher auch so, dass die Tibialis posterior Sehne, wenn sie entzündet wird und dann anfängt zu reissen, dann hebt sie es nicht mehr und dann kann sie nicht mehr das Gewölbe aufstabilisieren und dann gibt es einen Knicksenkfuß. Die anderen sind, Ursachen sind zum Beispiel etwas, wo man weniger gut kennt oder auch nicht so viel diskutiert, aber immer mehr jetzt kommt. Ist sogenannter vorfußtriebener Rückfuß Valgus. Das ist jetzt ganz spezifisch. Das heisst, wenn ein Effekt am Vorfuß, zum Beispiel am Grosszehen selber stattfindet, dann hat das eben wie über den gekoppelten Mechanismus eine Wirkung auf die Ferse. Die Ferse dreht nachher weg. Und das findet nachher im unteren Sprunggelenk statt. Und neues ist da die Hypermobilität. Also wenn man instabil ist am Grosszehen, das heisst, man bewegt zu viel, dann kann das sein, wenn man draufsteht, dass der Zehe, der Grosszehe, wieder gut drückt. Und mit dem Urdrucken wird eigentlich eine Drehbewegung im Fuß ausgeübt, die nachher auch in einem Plattfuß mündet. Und das ist ein ganz anderer Mechanismus. Und heutzutage redet man sowieso nicht mehr vom Flatfoot und Knicksenkfuß, sondern es gibt die progressive, kollabierende Fußdeformität. Es wird immer schwieriger, weil natürlich immer mehr Ursachen der Tieflüsse. Aber ich glaube tatsächlich, dass das die zwei wichtigen Ursachen sind für den Knicksenkfuß beim Erwachsenen. Und am Schluss ist natürlich schon so, dass zuerst fängt es an einem Ort an, wenig, und dann kommen die Bänder und dann fangen die Knöchel an zu verschieben. Es ist im Fluss, also es gibt verschiedene Stadien und am Schluss ist es dann so, dass man nichts mehr machen kann, also flexibel. Oder?
Was sind denn das für Patienten, die zu euch kommen?
Das sind ganz normale. Das sind also,
Das ist
Caligula, er kommt da.
Aber ist das nicht irgendwie so ein bisschen, man macht vielleicht zu wenig Sport oder man macht zu viel Sport oder man ist übergewichtig oder was zu dem dann schlussendlich führt? Ich habe noch nicht ganz verstanden, warum gibt es die Fehlhaltungen, warum gibt es die Verdrehungen, warum passiert das?
Also wenn man jetzt davon ausgeht, dass die Sehne jetzt zum Beispiel kaputt ist und nicht mehr funktioniert, dann ist natürlich schon so, dass irgendwo in der Entwicklung hat dann das angefangen, ein Problem zu werden. Und die Sehne ist überlastet worden. Es kann tatsächlich aus einem Unfall raus entstehen, das geht. Es kann aber auch sein, dass reine Überlastung das zur Folge hat. Also, dass man einfach abnutzt. Und dann geht die Sehne irgendwann mal durch Überlastung kaputt und dann hat man es. Und dann geht es auch in den Knicksenkfuß hier. Und da muss man natürlich schauen, hat die Sehne etwas oder hat sie nicht etwas. Oder das Häufigste ist einfach die Abnutzung über die Zeit. Und die Abnutzung, das kann eben, wie schon gesagt, Unfall oder Überlastung sein im Leben. Es sind mehr eigentlich nicht so junge Leute. Also die ganz Jungen sind mehr Unfall. Also ja. Zum Beispiel Juten, dann rutscht einer nie und dann haut sie die abeinander, dann verletzt sie, dann ist klar. Aber sonst, generell für die normale Abnutzung, sind es eher so mittelalterlich bis so mein Alter älter.
Es scheint für mich ein schleichender Prozess zu sein, ja. Etwas, das irgendwann mal anfällt. Wie merke ich, dass etwas nicht gut ist? Was sind die Symptome?
Also der Knicksenkfuß selber als Fehlstellung, der ist meistens nicht Symptom. Es gibt Leute, die haben Knicksenkfüße und die haben null Probleme. Also wirklich gar keine Beschwerde. Die kommen dann nicht zum Arzt. Oder? Dann sagen dann meistens die Angehörigen, du läufst komisch, das sieht komisch aus. Aber das ist nicht so. Aber die, die Beschwerden haben, die haben meistens ein Ziehen unter dem Innenknöchel. Das ist ganz klassisch. Oder? Wenn es draufsteht, dann tut es weh. Am Anfang tut es weh, weil es entzündet ist. Und dann können sie wahrscheinlich noch alles machen funktionell. Dann geht das. Dann funktioniert wirklich der Fuß. Der ist gebrauchbar, der Fuß. Aber dann mit der Zeit, wenn das länger andauert und die natürlich am Anfang meistens selber oder die Pillen nehmen gegen Schmerzen, dann kann es sein, dass eben die Fehlstellung eintritt. und plötzlich merken sie, dass gewisse Sachen nicht mehr ausführbar sind. Also etwas, was klassisch ist, zum Beispiel im Einbein-Zehenstand, also auf einem Bein in Zehenstand können gehen, das ist eben eine Funktion, die direkt mit der Sehne, die erkrankt ist, assoziiert ist. Und das könnte dann im fortgeschrittenen Stadium die Leute nicht mehr. Und dann tut das denen wahnsinnig weh. Was eben auch passieren kann, ist, wenn die Fehlstellung wirklich sehr stark ausgeprägt ist, dass der Nerv, der auch dort unten auf der Innenseite durchgeht, dass an dem gerupft wird. Und das Rupfen am Nerv macht dann so auch Sensibilitätsstörungen. Wir reden dann von einem Tarsaltunnelsyndrom, das ist jetzt etwas anderes, aber das kann dann eben unter Umständen eben problematisch sein für Patienten und dann auch dazu führen, dass sie wegen dem kommen, aber im Grunde genommen haben sie einen Knicks eingefroren.
Also, aber es ist wichtig, auch wenn der Schmerz jetzt nicht wahnsinnig ist, dass man das anschaut.
Ja, also wenn das etwas ist, das neu auftreten ist, dann würde ich es sicher mal abklären lassen. Auch wenn dann nicht irgendwie eine Therapie daraus resultiert. Aber wenn es neu ist und man das vorher nie gehabt hat, dann würde ich es schon mal anschauen lassen.
Wenn jemand zu euch kommt, was schaut ihr an? Was ist euch wichtig?
Also wichtig ist, was Patienten erzählen oder was Beschwerden sind. Klassisch eben der Schmerz. Dann sagen sie, sie haben auch Einschränkungen zum Teil. Sie ermüden auch häufig mit dem Fuß. Dann ist die klinische Untersuchung zentral. Also Schmerzen entlang von dieser Sehne zum Beispiel. Dann kann man die Fehlstellung, kann man sie korrigieren, wenn man sie in die Hand nimmt. Das ist für uns also ist das absolut entscheidend. Weil das ist wichtig für Patienten. Wir können nachher sicher darauf noch sprechen. Oder ist sie flexibel oder nicht? Und dann ist natürlich klar, dann muss man das ein bisschen beweisen, ist denn die Hypothese, die wir aufstellen, dass dort etwas an der Sehne falsch läuft, ist die bestätigt oder nicht? Und hat es vielleicht schon Folgeerscheinungen, dass Bänder anfangen zu verreissen? Dann macht man eine Magnetresonanzuntersuchung, dann schickt man sie in die Röhre und dann sieht man natürlich dreidimensional, ob das vorliegt oder nicht. Im einfachen Röntgen kann das auch sichtbar sein, dann sehen wir einfach den Knicksenkfuß, aber wir können nicht bestätigen, was alles kaputt ist. Wir wissen einfach, die Knöchel stimmen nicht. Das ist Bestätigung von uns, ja, Knicksenkfuß, aber die Ursache wissen wir dann gleich nicht. Und wie viel dann involviert ist, das spielt eine Rolle für die Prognose der Patienten.
Was habe ich denn für Therapiemöglichkeiten?
Also, das, was die meisten machen, sind ja Einlagen, Schuheinlagen mit einer Innenabstützung. Also genau das, was vorher angesprochen worden ist, das, was sichtbar fehlt, das versucht man dann dort aufzubauen mit einer Innenabstützung in der Schuheinlage. Und das ist eine mechanische Kontrolle von extern. Das mag in frühen Stadien, wenn die Sehne noch einigermaßen also gut intakt ist und valabel, dann macht das Sinn. Aber wenn sie schon fortgeschritten, also kaputt ist oder vielleicht schon Folgeschäden mit angrenzenden Bändern im Längsgewölbe vorliegen, dann muss man eigentlich dafür plädieren, wenn Beschwerden vorliegen, natürlich bei einem hohen Leidensdruck, dass man das korrigiert. Und dann gibt es nur die Operation eigentlich.
Und in der Operation passiert was?
Also es gibt bei der Operation eine Gelenkerhaltung und das ist zentral. Und das andere sind Gelenkversteifungen. Und Gelenkversteifungen, um das vorwegzunehmen, das sind nur noch bei den Leuten, die verpasste Knicksenkfüße haben oder wo, ich sage das immer ein bisschen, es ist ein bisschen spitz, oder wo so mariniert worden sind, dass am Schluss nichts gemacht worden ist, um das Gelenk zu erhalten, so lange mit Schuhversorgungen behandelt worden sind, dass es nachher einstieft. Also der Knicksenkfuß hat als Endstadium eine Arthrose zur Folge und die kann nachher bis ins obere Sprunggelenk gehen. Und das sollte man eigentlich vermeiden. Oder die Leute wollen gerne ihre eigenen Gelenke wieder benutzen können. Also machen wir in dem Stadium, wo ein manifester Knicksenkfuß vorliegt, aber noch keine Arthrose oder keine schwere Arthrose vorliegt, machen wir Korrekturen. Und die Korrekturen, also operativ, das beinhaltet einerseits knöcherne Korrekturen, also wir wollen die Architektur wieder gerade richten. Das klingt nicht schlimm, oder? Fersenbeinkorrektur, indem man das Fersenbein wieder in die richtige Achse unter dem Unterschenkel einstellt. Und auch teilweise Mittelfußkorrekturen. Wenn das Gewölbe wieder aufgestellt werden muss, kann es sein, dass man dort Knochendurchtrennungen machen muss, um quasi das Gewölbe wieder aufzubiegen, damit sie nachher korrekt stehen. Für die Zähne selber, die kommen ja nicht alleine durch Knochen, Verschiebungen und Umstellungen korrigiert. Für die Sehne selber macht man entweder Direktreparaturen oder einen lokalen Transfer. Das heisst, wir setzen die Sehne um. Das ist eine andere Beugesehne, und zwar die von der lange Zehenbeugesehne. Die nähen wir einfach dort an die kaputte oder beschädigte Tibialis Posteriorsehne. Und dann ziehen am Schluss zwei Muskeln an dem Längsgewölbe und an dem Innengewölbe. Und das ist eben zentral die Kombination zwischen Weichteileingriff und Knöcheneingriff. Das klingt ein bisschen kompliziert, ich weiß, aber es ist die Kombination. Aber mit dem können wir Versteifungen vermeiden. Und das ist das, was wir wollen. Oder die Leute sollen nach einem normalen Fuß haben, aber auch ihre normalen Gelenke beibehalten.
Aber das klingt doch nach einem langwierigen Prozess.
Ja, also das ist ja, die Patienten werden, also die Operation selber, die geht ungefähr eine Stunde, wenn man so etwas macht. Aber nachher sind sie im Gips, so ein Unterschenkel-G-Gips und dürfen teilbelasten. 20 Kilogramm auf dem operierten Unterextremitätanteil und das muss dann 6 Wochen durchgehalten werden. Und dann ist aber erst die Phase von der Heilung eintreten, in den meisten Fällen. Und von dort weg geht es mit einer Physiotherapie weiter. Und der transferierte Muskel, der ist ja noch nicht so stark, dass er die ganze Aufgabe wahrnehmen kann. Der muss dann auch auftrainiert werden. Und das macht man dann mit der Physiotherapie zusammen. Das geht dann Monate.
Also rechnen wir ein Jahr, oder?
Ja, ich würde sagen, also das ist wirklich eine sehr gute Einschätzung, weil ein Jahr, das ist ungefähr das, was es braucht, bis der Muskel wirklich suffizient aufgebaut ist.
Es ist für alle, die Sport treiben, Joggen vor allem, ist ja wahnsinnig, was die Schuhindustrie alles so ein bisschen bietet. Wir gehen Tests machen und dann ist innen gestützt, außen gestützt, was auch immer das alles gibt. Ist das kontraproduktiv fast?
Nein, ich glaube nicht. Also ich glaube, von allen Schuhen, die wir anhaben, oder, sind Sportschuhe sind die, die am besten also untersucht worden sind. Das muss man wirklich sagen. Also die Sportschuhe gehören zu denen, die wirklich am meisten, würde ich sagen, Hightech und Wissenschaft dahinter steht. Was bei den normalen Schuhen, so wie ich jetzt gerade die anhabe, so Lederschuhe sehen zwar müde schön aus, oder? Aber die haben null Hightech hinten dran. Und ich glaube, grundsätzlich ist es so, dass jeder Sportler oder jeder Freizeitsportler auch, der kann die Schuhe nehmen, wo er oder sie drin bequem stehen. Da ist wirklich keine Grenze gesetzt. Sobald das irgendwie nicht mehr bequem ist, also Problem bereitet, dann muss man die Schuhe sicher wechseln, dann stimmt etwas nicht. Aber grundsätzlich kann man, das ist von Individuum zu Individuum, ist das völlig variabel.
Wenn wir euch als Spezialist schon mal da haben, zeitlang hat es ja so die Diskussion gegeben wegen der Dämpfungen, dass das eigentlich gar nicht etwas Gutes ist, weil der Fuß nie einen Boden überkommt, so quasi. Was sagt ihr da?
Ich glaube, Dämpfungen sind nicht so schlecht, also man kann sie nicht so verteufeln per se. Also wenn man natürlich jetzt zum Beispiel 10 Kilometer barfuß rennen auf einem steinigen Boden also, oder auf Asphaltboden, dann wird das wahrscheinlich auch nicht so gesund sein für den Fuß selber. Er hat schon eine Schockabsorption. Wir haben ja unten dran an der Fußsohle haben wir Fettgewebe, so Zellen, richtig schön aufgebaut. Das ist quasi wie bei einem modernen Sportschuh. Ich sage jetzt keine Marke, wo hinten dran an den Fersen Luft gefüllte Räume. Das ist genau das gleiche Prinzip. Die haben das nur von der Natur abgeschaut und einfach unterstützen das. Das ist schon nicht so schlecht, oder? Und dort sind die Sportschuhe also zum Beispiel ganz anders für den Schüttler. Der braucht einfach ganz andere Schuhe. Der braucht härtere. Der Velofahrer braucht auch ganz härte, um das auszuhalten. Aber der Marathonläufer zum Beispiel, der hat schon relativ starke Schockabsorption. Und das muss er haben, weil wenn er 42 Kilometer läuft im Sport, dann wird das über die Achillessehne und über die Wadenmuskulatur, über den sogenannten Trizeps, wird das abgefangen. Und das sind dann, also wir sind im mehreren Tonnenbereich, wo im Marathonlauf stattfindet. Und das muss ausgehalten werden. Oder? Und das ist natürlich dann schon etwas, was hilft, die Strukturen zu entlasten. Das muss man also unumwunden zugeben.
Aber jetzt wissen wir mehr über den Blattfuss von erwachsenen Personen. Danke vielmals für die Einschätzungen.
Fit auf Schritt und Tritt. Der Podcast, wo sich alles ums Fuß- und Sprunggelenk dreht. In Zusammenarbeit mit dem Fussinstitut Zürich. Fussinstitut.ch. Präsentiert von der Ortho Fussdynamik AG in Uster. Ihre Füße in professionellen Händen. Fussdynamik.ch.
Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.